Er lag auf meiner Brust, während die Geräte abgestellt worden sind. Und ich habe ganz genau gewusst, wann sein Herz nicht mehr schlägt.
Tod und Trauer gehören leider zum Leben dazu und sind ganz natürlich. Doch am liebsten möchte man das Thema unbedingt vermeiden und nicht darüber sprechen. Doch genau das machen wir heute. Bitte achte also auf dich, sollten dich die Themen Tod und Trauer gerade stark belasten. Und wir wissen alle, das eigene Leben und das Leben unserer Liebsten ist endlich. Doch warum fällt es uns so schwer, offen darüber zu sprechen? Und warum macht uns das Thema solche Angst? Und wie schafft man es, damit umzugehen und damit zu leben, wenn man Menschen, die man liebt, verliert? Genau darüber spreche ich jetzt mit Trauerbegleiterin Annemone Zeim und mit Carolina Deiß. Herzlich willkommen. Carolina, magst du einmal erzählen, wen du verloren hast und wie alles angefangen hat?
Ich habe meinen 15 Monate alten Sohn verloren, mein Sohn Leon. Wie es angefangen hat, es ist, ich sag mal, unerwartet passiert, denn er war komplett gesund. Er ist an einer Pneumokokkenmeningitis gestorben. Wir waren zweimal im Krankenhaus mit ihm. Drei Ärzte haben die Krankheit nicht erkannt und eines Nachts hat er aufgehört zu atmen und wir haben den Notarzt gerufen, den Rettungsdienst gewählt. Und als es schon zu spät war, haben die Ärzte in einem anderen Krankenhaus noch versucht, ihn zu retten, aber jede Hilfe kam leider zu spät und nach 72 Stunden wurde er für Hirntod erklärt und dann wurden die Geräte abgestellt.
Unglaublich bewegende Geschichte. Kannst du den Moment beschreiben, wie es sich angefühlt hat, als dir klar wurde, er wird nicht mehr aufwachen?
Ehrlich gesagt, war es mir nicht klar. Man realisiert es nicht und man hat so eine wahnsinnige Hoffnung. Also diese 72 Stunden, wir wussten schon an diesem Morgen, an dem wir mit dem Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert worden sind, hat die Ärztin uns da eigentlich schon ziemlich klar gemacht, ihr habt nur noch 72 Stunden, bevor er für Hirntod erklärt wird. Und ich habe gebetet, ich habe gehofft, diese 72 Stunden, das war in seinem Zimmer, war die komplette Familie. Wir waren manchmal 24 Leute in seinem Zimmer. Und alle haben gebetet und gehofft, dass er die Augen wieder aufmacht, dass er selbstständig atmet. Und auch als die Geräte abgestellt worden sind, war das wirklich so, ich habe es nicht realisiert. Er lag auf meiner Brust, während die Geräte abgestellt worden sind. Ich hatte meine Hand an seinem Herzchen. Mein Mann lag ganz nah nebendran und die Geräte wurden abgestellt und ich habe ganz genau gewusst, wann sein Herz nicht mehr schlägt. Und das habe ich auch die Ärztin gefragt. Ich habe sie angeguckt und habe gesagt, sein Herz schlägt nicht mehr, oder? Und dann hat sie nur den Kopf geschüttelt. Und auch ab an diesem Zeitpunkt habe ich gehofft. Man sieht es so in den Filmen, dieses, man hört auf zu atmen und dann fängt er plötzlich wieder an zu atmen und ist doch wieder da, diese Hoffnung. Und ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt wie in einem Film. Ich habe gedacht, auch wenn sein Herz nicht mehr schlägt, er wird gleich die Augen aufmachen und ist wieder da.
Ihr seid ja sehr wahrscheinlich nicht ins Krankenhaus gefahren und wusstet, ihr werdet alleine wieder nach Hause kommen, oder?
Nein, absolut nicht.
Ja.
Absolut nicht. Das, die Tage danach auch war es wahnsinnig, wir haben es sehr lange nicht realisiert. Es war sehr lange unvorstellbar. Vor allem dieser Schritt alleine, das Krankenhaus zu verlassen, ohne ihn das Krankenhaus zu verlassen. Mhm. Und man lässt ihn sozusagen in diesem riesengroßen Bett alleine zurück. Und das war, man dachte, man lässt sein Kind jetzt im Stich.
Ja, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Annemone, als Trauerbegleiterin bist du oft mit dem Thema konfrontiert. So wie Carolina den Moment jetzt gerade beschrieben hat, kennst du das von anderen Betroffenen?
Ich kenne das aus Erzählungen. Natürlich ist es, wenn wir darüber sprechen, also dass ein Eltern oder eine Mutter ihr Kind verliert, ist das so unvorstellbar, ne? Also, dass natürlich sich alles umdreht. Eltern lassen ihr Kind nicht im Stich. Deswegen fühlt es sich halt auch so an, wenn man dann eben gehen muss oder wenn eben das Kind weggebracht wird, als würde man es im Stich lassen. Und das ist wirklich Herzzerbrechen. Man hört das Herz brechen in so einem Moment.
Ja. Carolina, wie hat sich der Moment des Abschiednehmens für dich angefühlt?
Ich kann es nicht mehr genau beschreiben. Ich war, mein Mann war in dem Moment mit dabei. Ein Pfleger und eine Ärztin standen in dem Raum mit dabei. Meine Eltern waren dabei und meine Schwiegermama. Und trotzdem habe ich mich komplett, ich habe alle ausgeblendet gehabt. Für mich war mein Sohn wichtig, der auf mir lag, so wie jeden Abend, so wie jeden Tag, wie jede Nacht. Ich habe ihm sein Lieblingseinschlaflied das letzte Mal vorgesungen. Dir gehört mein Herz von Phil Collins. Mhm. Und ja, das war ein Schock. Also man steht unter Schock und man realisiert es nicht. Man weiß nicht, was man denken und was man fühlen soll als erstes.
Wahrscheinlich funktioniert man in dem Moment einfach nur noch, oder?
Ja. Ja. Man fühlt sich wie so ein Zombie. Mhm.
Annemone, der Prozess bei Carolina war ja jetzt sehr persönlich. Es war ein sehr persönliches Abschiednehmen. Ist das ja hilfreich für den Trauerprozess, wenn man hautnah dabei ist?
Ja, klar. Also natürlich ist das hilfreich. Also es ist natürlich eine Situation, die möchte keiner erleben. Ne? Es ist das Unvorstellbare. Und trotzdem ist es hilfreich, auch den Prozess mitzuleben, ja, und dabei zu sein, wie ein Mensch, ein Lebewesen verstirbt, auch wenn es nicht hilft. Vielleicht so rum.
Und den Menschen nicht zurückbringt.
Es bringt ihn nicht zurück, aber es am Ende geht es erstmal sozusagen in einem ersten Step darum zu begreifen und nichts anderes. Und da hilft es natürlich, wenn man greifen kann, wenn man spüren kann, wenn man feststellt, das Herz schlägt nicht mehr, wenn man damit in Austausch gehen kann und wenn man eben noch über diese Minuten hinaus noch Zeit verbringen darf mit sozusagen dem Menschen, dem Körper. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Also es gibt viele Erzählungen auch, oder andersrum, es gibt ja viele Erzählungen, früher wurde mit Verstorbenen anders umgegangen, die wurden nochmal zu Hause aufgebahrt, alle konnten nochmal kommen, alle konnten nochmal berühren. Und jetzt ist es so ausgelagert, es ist sehr klinisch geworden, ja, es ist sehr mit Ängsten behaftet. Und dadurch entsteht irgendwie auch so ein Vakuum, ja. Sterben ist was Magisches, weil es so verrückt ist. Ja, wir können nicht irgendwie Steuerung oder Apfel Z drücken. Wir können nicht auf zurückgehen. Es ist wirklich so, so brutal endgültig. Mhm. Und das kann man gar nicht richtig begreifen in dem Moment. Und deswegen ist es gut, wenn man diesen Prozess ein bisschen so lang wie möglich auch in einer Art, man kann etwas bestimmen, ja, auch. Also in einer Situation, wo dir jede Kontrolle genommen wird, kannst du noch ein bisschen bestimmen, dass du noch ein bisschen da bleiben kannst und dass du noch ein Lied singen kannst, wie Carolina das jetzt gemacht hat und vielleicht auch noch Menschen um dich rum hast, die eben auch noch entscheiden können, was sie machen möchten.
Ja. Carolina, bei euch war es ja in einem wirklich sehr, sehr engen Kreis und ihr wart alle dabei, hast du beschrieben. Bist du mit dem Tod vorher schon mal konfrontiert gewesen oder war das das erste Mal in deinem Leben?
Ich habe 2,5 Monate vorher ist mein Opa gestorben an Krebs. Und mein Opa war für mich wie mein bester Freund, wie mein zweiter Papa. Mhm. Und das war schon sehr heftig für mich. Aber ich wusste so, oder die komplette Familie wusste, hey, da ist ein kleiner Mensch da, der so viel Lebensenergie hat, der so vielen den Sinn des Lebens gibt, wie meinen Eltern. Also mein Sohn hatte ein wahnsinnig enges Verhältnis zu meiner kompletten Familie, auch zu seinem Uropa und zu seiner Uroma. Und das hat uns alles sehr, sehr stark getroffen, aber das war okay für uns alle, weil mein Opa hatte auch schon ein Alter und das war so normal. Das war normal. Aber das dann.
Man hat vielleicht auch eher, so gemein es auch immer klingt, aber man rechnet natürlich eher im hohen Alter damit als jetzt bei seinem eigenen Kind, weil normalerweise überlebt man seine Kinder nicht und.
Ja, das ist so der natürliche Kreislauf des Lebens irgendwie so. Und das dann aber der Kleinste, der Jüngste aus der Familie dann 2,5 Monate später auch nicht mehr da ist, das war für alle unbegreiflich. Das sollte nicht passieren.
Ja, glaube ich. Du hast es gerade angesprochen, es ist unbegreiflich und es ist ein Moment, auf den man sich überhaupt nicht vorbereitet. Annemone, warum sprechen wir so wenig über das Thema Tod und Trauer und traurig sein?
Ja, ich meine, wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo alles sehr, sehr hoch poliert ist und sehr Richtung sozusagen glücklich sein und Perfektionismus strebt. Und Trauer und alle Gefühle, die damit einherkommen, ist ja ein Gefühlsmix, passt da nicht so rein. Ne? Also es sind sozusagen ungeliebtere Gefühle, die wir nicht so gerne haben. Und deswegen, glaube ich, ist es eben dann nicht so einfach, sich denen zu stellen oder auch dazu eine Kultur zu entwickeln. Also es fängt schon an bei kleinen Kindern oder bei eigenen Familienerlebnissen vielleicht. Wie darf man weinen in der Familie? Mhm. Wie wird mit Tränen umgegangen? Ja, also Tränen ist immer so das, wo alle so, oh Gott, jetzt weint jemand. Was mache ich jetzt? Ja, manchmal muss man gar nichts machen, weil das irgendwie schon der Prozess ist, so der Vollwaschgang für die Seele zu weinen. Mal richtig weinen, danach geht es dir meistens ein bisschen besser. Auch körperchemisch reguliert man sich da. Und es gibt aber sozusagen so, so soziale Normen, die dann eben eintreffen, wenn man so weggetröstet wird, wenn man nicht weinen darf, wenn Weinen als schwach angesehen wird. Das ist natürlich dann in einem Moment, wo man etwas ganz, ganz Schreckliches erlebt, was wirklich die eigene Realität auf den Kopf stellt, man eben auch nicht mal auf sowas Einfaches zurückgreifen kann, weil es einem vielleicht aberzogen wurde oder weil man das Gefühl hat, man kann jetzt, darf jetzt nicht weinen, ja, weil es eben nicht angebracht
Guter
ist.
Guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, bezüglich, dass wir auch unterschiedlich trauern in den verschiedenen Kulturen. Da komme ich sehr gerne später nochmal drauf zurück. Bevor wir weitermachen, an der Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Deine Gesundheit ist dir wichtig? Uns auch. Lass dich dafür mit unserem Bonus belohnen. Und das ganz easy mit der Pronova BKK App. Einfach teilnehmen, Bonus sammeln, abschicken und bis zu 170 Euro Prämie sichern. Pronova BKK, Krankenkasse, so wie du sie brauchst. Carolina, kannst du beschreiben, wie die erste Zeit eurer Trauer aussah? Wie war das, als ihr nach Hause gekommen seid? Und ja, wie du schon gesagt hast, nicht mehr zu dritt nach Hause gekommen seid, sondern es war plötzlich einer weniger da.
Man hat den Sinn des Lebens verloren, weil das mein größter Wunsch, also schon seit kleines Kind, war das mein größter Wunsch, Mama zu sein und eigene Kinder zu haben. Und ich habe jeden Moment und jeden Augenblick mit meinem Sohn genossen und war so wahnsinnig dankbar für die Zeit mit ihm. Und dann ist er auf einmal nicht mehr da. Und man weiß gar nicht, was man anfangen soll mit sich selber, mit seinem Partner, mit allem. Und das erste Mal, als wir nach Hause gekommen sind, ich hatte Angst vor diesem Moment. Ich dachte, ich kann sein Zimmer nicht sehen, aber der erste Gang war tatsächlich so in sein Zimmer.
Okay.
Und dann habe ich mich da auf seinen Spieleteppich gesetzt und dann saß ich da von morgens bis abends. Und Familie, Freunde haben uns nicht alleine gelassen und die kamen wirklich, jeder kam dann immer zu mir und hat sich mit dazugesetzt. Dann ging der eine, dann kam der andere und wie war die erste Zeit zum Trauern? Also das war auch, man begreift es erstmal die ersten paar Wochen nicht, auch bis zur Beerdigung nicht.
Bei den meisten ist das ja irgendwie nochmal so der Abschluss, wo man es dann wirklich begreift, dass eine Person weniger da ist. Auf deinem Instagram-Kanal beschreibst du die letzten Male, so wie du das nennst.
Ja.
Es ist ja an einem Sonntag passiert.
Ja.
Hättest du diese letzten Male, das letzte Mal spielen, das letzte Mal gemeinsam aufwachen, hättest du sie anders wahrgenommen? Hättest du es gewusst vorher?
Ich hätte nicht anders mit ihm gespielt.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass es dass ich es eben vorher nicht wusste, weil sonst hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit geweint, weil ich gewusst hätte, so okay, morgen ist er nicht mehr da.
Ja.
Und so hatte ich aber doch die Zeit noch, mit ihm zu spielen und habe gelacht und habe gelächelt und nicht geweint.
Ja, und konntest es genießen. Ne?
Ja.
Annemone, was macht Trauer mit uns? Was macht das mit unserer Psyche? Was macht das mit unserem Körper?
Also Trauer ist ja ein ganz krasser Veränderungsprozess. Dir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Es es sofort geht alle Farbe aus dem Alltag. Ne? Also jetzt so bildlich gesprochen, der Sinn geht verloren. Mhm. Und Trauer ist dann der Anpassungsprozess. Das heißt, wir gehen wieder auf Sinnsuche. Wir müssen verschiedene Zustände durchlaufen. Trauerphasen sagt man jetzt gar nicht mehr so. Da ist irgendwie viel passiert in der Forschung. Es gibt so verschiedene Zustände. Erst ist natürlich dieser Schock. Ne? Es ist irgendwie was ultra krasses passiert. Manchmal ist es auch vorhersehbarer bei vielleicht Menschen mit Krankheit oder älter. Und trotzdem ist das immer so ein Schock, weil eine Veränderung passiert, die halt so archaisch ist. Ne? Also das Leben greift hier ein. Und dann geht es darum, mit der Trauer zu kooperieren, würde ich es nennen. Also viele wollen die Trauer loswerden. Trauer kann aber auch sozusagen einen umarmen an irgendeiner Stelle. Trauer kann einem Nostalgie und Erinnerungen schenken. Und aber jetzt so am Anfang des Prozesses ist es natürlich ein Suchen. Also man sucht seine verstorbene Person, sein verstorbenes Lebewesen. Und das hast du sicherlich auch gemacht, indem du eben ins Zimmer gegangen bist, da wo einfach auch irgendwie in Zimmern, die belebt sind, ja, lebt ja noch was. Ne? Und wie schön auch, dass einfach alle kamen und sich dazugesetzt haben.
Total.
Und so wie das klingt, auch nichts von dir wollten. Ne? Irgendwie, dass du jetzt nicht irgendwie irgendwelche Sachen machst und irgendwie irgendwas sagst oder weiß ich nicht, sondern sich einfach dazusetzen. Und das ist halt die beste Trauerbegleitung am Anfang.
Einfach auch da sein. Ne?
Einfach da sein und keine schlauen Ratschläge geben, weil es gibt keinen einzigen Satz, kein Wort, was irgendwie die Trauer leichter macht in dem Moment. Es gibt nichts, was du sagen kannst. Und es ist total wichtig zu wissen, weil wir sind so über Sprache miteinander verbunden und sind so verkopft. Und aber dieses Gefühl, nebeneinander zu sitzen und einfach zu zweit oder zu fünft nicht zu wissen, wie es jetzt besser werden kann, aber nicht alleine zu sein, ist total gut und total elementar in so einer Situation.
Achtung, Vorurteile. Trauernde Menschen bekommen oft Aussagen zu hören wie:
Die Zeit heilt alle Wunden. Trauerst du immer noch? Müsstest du nicht langsam darüber hinweg sein? Unglaublich, wie du das schaffst. Also ich könnte das nicht.
Carolina, sind das Sätze, die dir auch schon begegnet sind? Wenn ja, wie geht's dir damit?
Also erstmal zur Zeit heilt alle Wunden sage ich immer, nein, die Zeit heilt gar nichts. Man lernt nur mit dem Schmerz zu leben. Und zum Glück wurde zu mir noch nicht gesagt, trauerst du denn immer noch? Jeder hat Verständnis. Also wir haben uns von sehr vielen Freunden und Familien getrennt, die nicht damit klarkamen.
Okay.
Aber alle, die noch da sind, die haben Verständnis für uns und die wissen, wie schwer es ist und die wissen, dass das auch niemals weggehen wird. Deswegen höre ich so einen Satz gar nicht. Aber ja, auch in der Öffentlichkeit wird mir ganz, ganz oft geschrieben, wow, stark, das könnte ich aber nicht. Mich könnte man gleich mit beerdigen. Man weiß aber nicht, das kommt immer nur von Personen, die sowas noch nicht erlebt haben. So habe ich auch gedacht.
Ja.
So, wenn ich immer von irgendjemandem gehört habe, der und der ist gestorben, dachte ich mir so, boah, wie schafft die das? Ich könnte das nicht. Man weiß es aber erst, dass man es kann, wenn man in dieser Situation ist. Und das sage ich auch immer wieder allen. Du weißt, sag das nicht, sag niemals nie. Du weißt nicht, wie stark du sein kannst und wie stark du bist, wenn es dann mal so weit ist oder wenn du das dann auch erlebst.
Ja, und es ist ja auch eine Ausnahmesituation, die man vorher weder irgendwie üben kann, im besten Fall, mit der man vorher vielleicht nicht konfrontiert wird, weil irgendwann ist leider immer das erste Mal. Was hilft trauernden Menschen, Anemone, und wie können Freunde und Verwandte damit umgehen? Carolina, du hast erzählt, ihr habt euch von manchen getrennt, weil sie es einfach nicht verstanden haben oder mit der Situation auch nicht umgehen konnten. Ist das typisch?
Ja, Trauer räumt ganz schön auf, weil es einen so reduziert auf das, was wirklich wichtig ist. Und es ist ganz spannend, weil viele Konflikte entstehen. Also es hat so ein bisschen was mit Rolle zu tun. Ne? Wir haben natürlich Rollen, unser System, auch in unseren Freundeskreisen sind wir vielleicht die lustigen, fröhlichen Partyorganisiererinnen oder Organisierer. Und wir fallen aus unserer Rolle raus, weil bestimmte Sachen machen wir dann nicht mehr. Wir sind dann in der Rolle einer trauernden Person, die ganz andere Themen hat. Aber was hilft in der Trauer? Also erstmal hilft es tatsächlich, sich selber bewusst zu machen, wie das eigene Verhältnis zu Tod und Trauer ist, bevor man irgendjemand hilft. Ein bisschen wie im Flugzeug. Erstmal sich selber das Sauerstoff geben. Das heißt, mal zu überlegen, wie ist eigentlich meine Erfahrung mit Trauer? Und dann geht es auch immer wirklich um Konsistenz. Das heißt, ich kann in der ersten Phase rund um die Beerdigung sind alle immer so mega auch im Schock irgendwie und sagen, ja, ich koche dir was und ich gehe mit deinem Hund und ich mache alles für dich und so. Und wir vergessen, dass es ein Schockmodus ist. Ja, du bist wie ein Roboter, wie ein Zombie, hast du gesagt. Ja, und da passiert noch gar nichts emotional. Wir sind echt so wie so ein Goldfischteich eingefroren. Alle Gefühle sind die Goldfische, die kommen gar nicht hoch. So. Und erst später, Wochen, Monate später, können die Gefühle sich mal so ein bisschen zeigen. Und dann ist sozusagen, ich sage mal, der Beerdigungszirkus dann schon lang weggezogen und alle sind schon wieder so normal, was auch richtig ist. Weil also die Halbwertszeit für Katastrophen ist, glaube ich, 3 Wochen bei Menschen, weil die müssen natürlich auch in ihren Alltag gehen. Für eine trauernde Person bleibt die Welt stehen. Mhm. Und wenn dann eben so weit ist, dass sie vielleicht doch ganz gerne mal merkt irgendwie, ach, ich hätte jetzt schon jetzt gerne jemand zum Reden oder dass mal jemand kommt oder dass mir jemand was zu essen kocht, sind meistens vielleicht so 3 bis 6 Monate später, kann sein. Und da ist es eben wichtig, sich selber auch ein bisschen zu informieren, wie Trauer funktioniert, dass wir eben zeitversetzt sind, dass Trauer nicht mit der Beerdigung endet. Mhm. Und dass es wichtig ist, da zu sein, aber auch nicht die trauernde Person zu entmündigen, indem man sagt, hey, stell dir irgendwie jeden Tag meinen Linseneintopf vor die Tür und sagen, was brauchst du jetzt
einfach
eigentlich?
Einfach mal zuhören. Ja.
Und auch nicht sagen, ruf mich an, wenn du was brauchst, sondern sagen, hey, ich kann mit dir spazieren gehen.
Ja.
Und jetzt hole ich mir einen Korb, sagst, nee, ich habe überhaupt keinen Bock, Anemone. Ja. Und dann sage ich, okay, ich frage dich in 2 Wochen nochmal.
Ja.
Ich lasse mich auch nicht irgendwie jetzt so, ich frage dich einfach immer wieder, mache aber konkrete Vorschläge, weil in Trauer ist man so außer Energie, also man ist so ohne Energie. Du weißt ja gar nicht, was du willst. Du musst so viele Sachen entscheiden. Du weißt überhaupt gar nicht, was du willst. Und die Welt steht still und du bist irgendwie erstarrt. Und deswegen ist es für uns immer so, es ist eine Krisensituation. Und die Aufgabe aller, die drumherum sind, ist, Sicherheit zu bieten.
Carolina, was hat dir in der Trauer geholfen oder dir und deinem Partner?
Was uns natürlich geholfen hat, ist offen und ehrlich darüber zu reden, immer noch über unseren Sohn zu reden. Denn das ist für viele ja auch so, oh Gott, darf ich jetzt eigentlich über ihn reden? Ist es okay, wenn ich seinen Namen erwähne? Bei meiner Familie ist es immer noch so, dass manchmal auch Namen verwechselt werden und zu einem anderen Kind Leon gesagt wird. Und das ist für mich absolut nicht schlimm. Jeder ist dann gleich so, oh Gott, Entschuldigung. Ich so, alles gut. Er ist ja immer noch da. Er ist immer noch mein Sohn, ich bin immer noch seine Mama und das war sehr wichtig für mich, dass er nicht einfach jetzt in Vergessenheit gerät. Ich wollte, dass er irgendwie auf irgendeine Art und Weise weiterlebt und deswegen war es für mich immer wichtig, dass er immer noch mit im Gespräch bleibt und ist und dass man gerne über Erinnerungen mit ihm redet und bei egal welchen Situationen, auch wenn es nur beim Spaziergang ist, so eine Situation einfach, hey, weißt du noch, Leon, hatte ich genau hier auf der Stelle, war das so und so. Und das ist einfach so, da geht mir das Herz auf, weil ich dann weiß so, ja, er wird nicht vergessen.
Ja, und er ist immer noch ein Teil im Alltag, auch wenn er in Person nicht mehr da ist oder nicht mehr da sein kann. Aber
genau,
das Stärkste sind die Gedanken und die Erinnerungen.
Genau.
Wie hat sich die Trauer über die Zeit verändert?
Sie hat sich auf jeden Fall verändert. Die ersten paar Monate natürlich, also bis zu seiner Beerdigung, hat man nur funktioniert.
Mhm.
Und irgendwann, wie Anemone schon gesagt hat, irgendwann später, ein paar Monate wirklich später, kam erstmal wirklich so die Trauer, das Realisieren. Und das war wahnsinnig schmerzhaft. Das war schmerzhafter, als die Beerdigung zu planen, sage ich mal ganz ehrlich. Und das war wahnsinnig schmerzhaft. Und dann natürlich auch noch so, dass jeder trauert anders. Und ich glaube auch, dass es so einen Unterschied gibt zwischen wie Männer trauern und Frauen trauern. Und dann musst du natürlich auch erstmal so, hey, warum ist denn mein Partner jetzt, warum trauert denn der jetzt nicht so wie ich? Und man muss es auch akzeptieren und respektieren, dass er anders damit umgeht als einer selber. Und man muss irgendwie schaffen, zusammen zu trauern. Aber wir haben auch gerne für uns alleine getrauert. Und ich sage immer, die Trauer ist meine beste Freundin geworden. Zuerst war sie meine neue beste Freundin. Jetzt ist sie meine beste Freundin, die ich niemals haben wollte. So, sie ist immer da.
Auferzwungen wurde so ungefähr. Ne?
Ja. Genau, sie ist immer da, sie geht nicht weg. Und manchmal kommt sie einfach so ganz plötzlich unerwartet und möchte mich umarmen und ich schiebe sie dann aber weg und sage, nein, ich habe jetzt keine Zeit für dich. So, und dann schiebe ich das auf ein oder zwei Tage und irgendwann ruft sie halt immer wieder an und kommt einem immer wieder ins Gedächtnis und sagt so, hey, ich möchte aber auch wieder Zeit mit dir verbringen. Ja. Genau, und dann darf das aber auch gelebt werden.
Schönes Bild, wie du das so beschreibst. Ich glaube, also ich kann jetzt von mir sprechen, ich glaube, mir würde das enorm helfen, wenn man Trauer anerkennt. So ist es ja auch mit der Angst. Anemone, wie lange trauern Menschen und ist das irgendwann vorbei?
Also Trauer ist ja ein Lebensgefühl, was nicht nur mit Verlust einhergeht. Ne? Wir trauern um verschiedene Dinge, um unsere Jugend zum Beispiel oder andere Sachen. Das heißt, wir haben schon eine bestimmte Trauerkompetenz. Das heißt, es gehört schon auch zum Leben dazu. Aber was du jetzt meinst, ist wahrscheinlich dieses starke Gefühl nach einem Verlust. Und das kann man so ein bisschen in eine Formel gießen. Ja, okay, wann wird Trauer erträglich? Wenn man sozusagen nicht mehr innerlich um diesen Moment des Verlusts kreiselt, um das Warum, sondern wenn man mit Liebe und Wohlwollen auf das Gemeinsame, die gemeinsame Zeit gucken kann und auch etwas davon in die neue Gegenwart holen kann. Ne? Und das klingt jetzt so wie, aha, okay, ich muss also nur positiv in die Vergangenheit gucken. Das geht leider nicht so einfach. Es ist halt der Prozess. Man kann es nicht beschleunigen. Natürlich werden die Ausschläge etwas milder über die Jahre. Ne? Und trotzdem kann es wieder schwierigere Zeiten geben. Es ist aber sozusagen so, wenn die Trauer integriert ist und man sich auch vielleicht nicht mehr wehrt, sondern die Freundin,
einfach zulässt,
die Mitwohnerin, Freundin einlädt und sagt, okay, du bist jetzt halt einfach da. Ja, keiner wollte dich, aber ich lade dich ein und ab und zu verbringen wir Zeit miteinander. Und dann wird sie auch dann sukzessive mehr Zeit, Bilder, Erinnerungen und schöne Themen ins Gespräch bringen.
Ja. Schön beschrieben, Carolina. Welche Auswirkungen hat der Verlust von Leon auf deine oder auf eure Paarbeziehung?
Auf unsere Paarbeziehung erstmals, du lernst den Partner. Du denkst, du kennst deinen Partner in- und auswendig. Vor allem bin ich seit 16 Jahren mit meinem Partner zusammen.
Wahnsinn, ja.
Und da denkt man so, ja, ich kenne ihn. Ich kenne all seine Macken und Kanten. Und dann lernst du ihn auf eine komplett neue Art kennen. Und da muss man, ab diesem Moment muss man sich erstmal wieder neu kennenlernen, auch als Paar. Aber bevor man sich so auch als Paar neu kennenlernt, muss ich sagen, musste ich mich selbst auch erstmal wieder kennenlernen. Denn mein altes Ich, so wie ich früher war, so wie ich vor Leon war, so wie ich mit Leon war, das gibt's nicht mehr.
Ja. Anemone, du hattest das gerade angesprochen oder ganz am Anfang unseres Gesprächs, dass viele Kulturen auch anders trauern. In Deutschland ist es ja eher, man redet nicht drüber. Es ist vielleicht schambehaftet, man fühlt sich schwach, man fühlt sich ja verletzlich. In anderen Kulturen wird es schon fast gefeiert. Es werden bunte Antisachen angezogen, es wird Musik gespielt, es wird getanzt, es wird einfach ein Fest gefeiert. Gibt es da die richtige und falsche Trauer?
Nein, natürlich nicht. Und ja, irgendwie schon, weil also auch in Deutschland gibt es eine ganz großartige Trauerkultur, die natürlich sehr von der Kirche gesteuert wird und sehr ritualisiert ist. Und Rituale machen sozusagen, ergeben einem, schenken einem Sinn, ja, weil man macht etwas, eine Handlung, die etwas bewirkt. Aber nur, wenn man das sozusagen kennt und auch daran glaubt. Jetzt ist natürlich die Kirche irgendwie auf Rückmarsch ein bisschen und dadurch gehen Rituale verloren und das sozusagen, wir haben da ein Vakuum. Ne? Wenn wir jetzt nach Mexiko gucken mit dem Dia de los Muertos, die haben natürlich das total ritualisiert und auch spirituell. Und man kann es jetzt aber nicht einfach sagen, okay, wir machen das jetzt auch, wir nehmen das und machen das in Deutschland. Das geht aus vielerlei Gründen nicht. Aber es muss auch wachsen. Das heißt, wir müssen eine neue Trauerkultur hier schaffen, die eben auch ritualisiert ist, weil das ist wichtig, aber jetzt eben nicht mehr auf Religion fußt. So.
Ja. Carolina, Stichwort Rituale. Gab es irgendwas, weiß nicht, wo du gesagt hast, naja, das hilft mir zumindest, die Trauer zu verarbeiten oder sie besser zu verarbeiten?
Mein Ritual, mein Ventil ist Social Media. Damit habe ich gelernt, meine Trauer zu verarbeiten. Damit habe ich gemerkt und gelernt, wie viele, unglaublich viele verwaiste Eltern es gibt. Und man hat erstmal so gemerkt, hey, ich bin gar nicht alleine. Sowas ist nicht nur mir passiert, sondern es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, denen auch sowas Ähnliches passiert ist und die jetzt auch verwaiste Eltern sind.
Ja, ja. Anemone, wann ist denn der Punkt erreicht, an dem eine Person oder eine trauernde Person sich professionelle Hilfe suchen sollte?
Die Hilfe darf man sich immer suchen, egal ob es jetzt der Seelsorger ist oder ein psychologischer, geschulter Mensch oder ein Trauerbegleiter, eine Trauerbegleiterin. Es ist im Prinzip so, dass es immer geht, wenn man das Gefühl hat, man weiß jetzt nicht mehr weiter und vielleicht auch, man hat eben keinen Gesprächspartnerin. Und es kann auch sein, dass man in einer voll liebevollen Familie mit ganz vielen Leuten und trotzdem das Gefühl hat, ich kann jetzt nicht offen reden. Es ist immer gut, mit Fremden zu reden, weil man offen reden kann und auch Sachen sagen kann, die vielleicht woanders erstmal erklärungsbedürftig sind oder so und hier irgendwie einfach vielleicht nicht eingeordnet werden oder richtig eingeordnet werden. Und das hilft halt total. Also ich würde sagen, in einem Moment, wo man jetzt wirklich nicht mehr weiter weiß, darf man sich natürlich immer Hilfe holen und auch immer schon davor. Also auch wenn sich etwas anbahnt, wo man merkt, das ist zu groß für mich, jederzeit und auch 20 Jahre später darf man sich Hilfe holen.
Also das ist, wo ich ganz keine wichtig. Scheu davor haben vielleicht, ne?
Ja, also es muss einem auch nicht super dreckig gehen, um sich Hilfe zu holen. Das ist ganz wichtig. Ich wollte noch eins ergänzen,
ja, gerne.
Carolina. Dieses Thema Social Media ist ja eine Art Dokumentation oder vielleicht auch Tagebuch. Also das ist auch ritualisiert, ne? So, ja, dass du sozusagen deine Gefühle der Welt erzählst und dir selber dadurch auch, ne? Weil du sozusagen immer wieder ja selber lesen kannst, okay, hey, wie ging's mir? Und dadurch, das ist übrigens sehr wirksam in der Trauer, weil es ein Prozess ist, der so langsam geht, dass man ihn manchmal selber gar nicht mitkriegt, dass man es dokumentiert und auch sieht, hey, mir geht's aber anders als vor 2 Monaten.
Irgendwie ohne es vielleicht auch aktiv wahrzunehmen.
Richtig.
Ne?
Ja. Und das ist super, super gut.
Ja. Carolina, setzt du dich jetzt mehr mit deiner eigenen Endlichkeit auseinander? Gehst du da anders mit um?
Also vor dem Vorfall hatte ich Angst vor dem Tod. Jetzt ehrlich aber nicht mehr. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich freue mich darauf, irgendwann meinen Sohn wiederzusehen.
Schön, ja.
Also das ist so mein Glaube. Irgendwann werde ich ihn wiedersehen und bis dahin lebe ich mein Leben.
Annemone, was müsste sich deiner Meinung nach ändern im Umgang mit dem Thema Tod und Trauer in der Gesellschaft?
Also ich habe auch diese Vision, dass Menschen einfach ihre trauernden Mitmenschen, egal um wen oder was sie jetzt trauern, wieder integrieren, weil es entsteht eine ganz große Isolation durch Unausgesprochenes. Also ich habe auch die Vision, dass man sagt, komm mal mit und wenn es dir reicht, dann gehst du nach 10 Minuten wieder von der Party und es ist völlig in Ordnung. Keiner sagt, jetzt bleib da noch da und so weiter oder sagt, nächstes Mal kommst du lieber nicht mit, sondern dass man einfach miteinander in sozialen Situationen ist und dann ist einer eben nicht okay.
Ja.
Und das ist okay, weil alle anderen ihn mittragen. Und ich glaube, das geht im Kleinen. In der Familie geht das ja oft, in Freundschaften auch. Aber dass es auch gesellschaftlich geht, dass es okay ist, wenn jemand nicht okay ist. Und es ist nicht morbide und nicht irgendwie komisch und nicht irgendwie runterziehend, sich mit Themen wie Tod und Trauer zu beschäftigen. Weil das ist was uns ausmacht als Menschen.
Aber ich finde auch gleichzeitig ist es wichtig, auch lachen zu dürfen.
Total.
Auf jeden Fall.
Man hat, so ging es mir auch, ich hatte am Anfang ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, als ich das erste Mal wieder gelacht habe. Ich habe sofort aufgehört und habe mir gedacht, so, oh Gott,
das darfst du
was
nicht
machst du, das darfst du nicht. Du darfst nicht mehr lachen. Aber auch das ist okay, Freude zu zeigen und auch zu lachen.
Das ist total wahrscheinlich auch gerade, wollte ich gerade sagen, gerade wichtig, dass man selber auch realisiert, das Leben geht leider, oder auch gut so, es geht weiter.
Ja, genau.
Und es ist wichtig, weil es ist wie so ein Aufziehspiel, ne? Also das Lachen schenkt dir wieder Kraft, dass du wieder traurig sein kannst.
Ja.
Deswegen ist es ganz wichtig, wenn du nur traurig bist oder nur in Trauer bist, nur also weinst, dann verlierst du permanent Kraft und brauchst wieder Lachen.
Ja,
alle
genau.
Gefühle dürfen da sein.
Absolut.
Carolina, was wünschst du dir für eure oder beziehungsweise deine Zukunft?
Es ist schwer zu sagen, denn ich habe mir ganz lange Zeit keine Zukunft vorstellen können.
Verständlich, ja.
Also das ist jetzt wirklich erst so seit diesem Jahr, seit dem Jahr 2024, ist das so, dass ich mir wieder so ein bisschen Zukunft vorstellen kann. Davor habe ich immer gesagt, also mein Leben als Kind, als Teenager war mein Leben durchgeplant. Und dann auf einmal hat es aufgehört.
Ja.
Und dann wieder so den Mut zu finden, so durch den schwarzen Tunnel ein kleines Licht zu sehen, das hat wahnsinnig viel Zeit gekostet, wahnsinnig viel Energie und Kraft. Und ich wünsche mir aber für die Zukunft, dass wir mit Dankbarkeit und Liebe an unseren Sohn denken und dass auch unser Umfeld macht Und ich wünsche mir für die Zukunft, wir sind gerade dabei, ja, ein zweites Kind zu planen. Und das ist, ich wünsche mir einfach ein Geschwisterchen für meinen Sohn. Und ich wünsche, dass er großer Bruder wird. Und ich stelle mir die Zukunft so vor, dass ich mit dem Geschwisterchen von Leon irgendwann immer zu ihm an sein Grab laufe und sagen kann, hey, guck mal, das ist dein großer Bruder. Du hast einen großen Bruder und auch ganz, ganz viele Erinnerungen an ihn teilen, so dass er niemals vergessen wird.
Ja, sehr schöne Abschlussworte, wie ich finde. Carolina, vielen Dank, dass du deine wirklich sehr, sehr bewegende Geschichte mit uns geteilt hast. Auch mir ging das wirklich nah und ich glaube, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern oder auch Zuschauerinnen und Zuschauern geht es genauso. Vielen lieben Dank. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für die Zukunft, auch deinem Partner und ganz viel Glück.
Danke.
Und Annemone, auch an dich. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Erfahrungen, deine Arbeit, dass du die mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank.
Danke.
Wenn du selbst mit einem geliebten Menschen trauerst und dich mit der Situation oder deinen Gefühlen überfordert fühlst, dann zögere bitte nicht, dir Hilfe zu holen und deinen Arzt oder deine Ärztin des Vertrauens aufzusuchen. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Kinder und Jugendliche, die schon seit längerem unter psychischen Störungen leiden, die sie krank machen, können Kompass ohne Diagnose kostenlos nutzen. Weitere Infos findest du in den Shownotes. Das war jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.